Seelenfutter Folge 134. Von rauen Früchten und dem Gehen und Bleiben. Gedichte von Richard Demel und Schiki.
Hier unterm Nussbaum gab mir eine Frau, in diesem Jahr errötend, ihre Hand. Still weht ein Blatt und tropft ins welke Gras.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Seelenfutter-Folge. Selten habe ich eine Aufzeichnung oder eine Folge so gebraucht wie diese Woche, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwie tut mir unser Seelenfutter immer gut. Ich hoffe, Ihnen und euch auch, die uns hier zuhören an allen Geräten. Wir stellen euch wieder schöne Gedichte vor und die passenden Bibelverse dazu. Diesmal geht's, wie wir gerade von Friedemann Magor, Pastor aus Husum, meinem Mitpodcaster gehört haben, über den Herbst. Warum sonst? Wenn man aus dem Fenster blickt, sieht man ja die Blätter vom Baum wehen und ins welke Gras sozusagen tropfen. Das klingt wunderbar, oder? Mein Name ist Susanne Gasowski, Autorin aus Tating, und wir sind froh, dass wir heute wieder zusammenfinden, oder?
So kann man es sagen. Endlich wieder Seelenfutterzeit. Zwei spannende Gedichte. Ja, mal sehen, was ihr dazu sagt. Das wird heute alles wieder ein bisschen rätselhaft und schön und herbstlich von rauen Früchten. Ja.
Ja, und im Gehen und Bleiben. Das sind zwei Gedichte. Also ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wie wir das hier so schön nennen. Also dein Gedicht, ja, das wir am Ende dieser Sendung vorstellen, das ist wieder mal ein Knaller, muss ich sagen. Als du mir das Geschichte geschickt hast, habe ich gedacht, okay, ein echter Magor.
Naja, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist es nicht von mir.
Nein, das ist schon klar.
dafür ist es wahrscheinlich auch zu kurz. Aber ja, du kennst mich. Ich kann mir ja nicht so schnell so gerafft ausdrücken. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich riesig über das Gedicht von Richard Demel, das du mitgebracht hast. Damit steigen wir ein. Dazu ist mir dann nur Schiki eingefallen, sonst gar nichts.
Ja, alles klar. Also Richard Demel haben wir ihn tatsächlich schon ein paar Mal vorgestellt, Gott sei Dank. Ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, wie wir beide finden. Wir hatten wirklich schon ein paar schöne Gedichte von ihm.
Ja.
Richard Fedor Leopold Demel wurde 1863 in der Mark Brandenburg geboren. Wir haben ihn ja schon vorgestellt, trotzdem vielleicht ein paar Punkte zu seiner Biografie. Sein Vater war Förster. Das klingt erstmal nicht wahnsinnig erheblich. Für ihn ist das schon wichtig gewesen. Er war immer Zeit seines Lebens durchaus auch naturverbunden, und es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass dem kleinen Richard Demel die Möglichkeit offeriert wurde, Abitur zu machen. Hat es dann auch gemacht in Danzig, hat dann in Berlin Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie studiert. Das klingt schon ziemlich breit. Viel zum Leben hatte er aber nicht, und redigierte, um sich sein Studium zu finanzieren, unter anderem eine Jagdzeitung, Klammer auf, Papa Förster, Klammer zu. Später hat er dann im Zentralverband Deutscher Privater Feuerversicherung in Berlin als Sekretär angefangen. Ich finde,
so ist es.
Ich glaube, das zeigt
sehr,
auch
sehr, sehr hübsch. Sehr.
Finde ich auch, aber ja. Es zeigt auch so ein bisschen, dass ihm wirklich ein sicheres Einkommen sehr, sehr wichtig war. Ja, weil das zu Hause, was Geld einfach zu Hause immer sehr, sehr knapp war. Ja. Hat früh angefangen zu dichten, schon als Schüler. Und dann eben auch während seiner Versicherungszeit. Er hat mal geschrieben selber, dass die inhaltslose Beschäftigung bei der Versicherung ihm sozusagen die Möglichkeit gab und dieser geistige Stumpfsinn ihn quasi beflügelt hätte, zu dichten. Finde ich ganz faszinierend. Manche retardieren in diesen Job. Puh. Er fing an.
Also
Ja, aber so, ich zitiere ihn nur.
Man muss sagen, es ist ein ehrwürdiger Beruf und die Leute, die das ausüben, sollen jetzt nicht traurig werden, wenn sie das hier hören. Aber es ist natürlich für so einen hochkreativen Typen.
Also es war mit Sicherheit nichts, es war nicht seine Leidenschaft, ja. Und ich finde, ich habe ihn nur.
Und genau, das hat ihm gut getan. Das ist schon, das ist schon.
Das ist schon ganz interessant, finde ich auch. Ja. Er hat dann 1896 Paula Oppenheim kennengelernt, Tochter eines Lehrers der Berliner jüdischen Reformgemeinde. Und die Liebesgedichte, die aus dieser Beziehung stammen, sind somit das Schönste, was Demir, glaube ich, je verfasst hat, und hat ihn sofort nach vorne katapultiert. Sie sind veröffentlicht worden, er ist tatsächlich bekannt geworden damit und auch Teil des literarischen Lebens in Berlin geworden. Paula Oppenheimer hat selber Gedichte, Kindergedichte verfasst, und beide haben auch zusammen Bücher herausgegeben, was ich auch wirklich ganz schön finde. Und ihre Wohnung in Pankow, da haben sie einen Salon geführt, und da trafen sich dann eben auch Leute wie Else Lasker Schüler. Das muss man sich alles mal vorstellen, ja. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Erich Mühsam, die wir auch kennengelernt haben. Ja, da war wirklich was los. Genau. 94 hat Demel dann die Kunstzeitschrift Pan mitbegründet. Die ist tatsächlich auch bekannt und wichtig damals, zum Beginn den Jugendstil oder Gründerzeit. Eine der wichtigsten deutschen Organe eigentlich dieser Kunstrichtung. Und ein Jahr später hat er dann, können wir uns vorstellen, tatsächlich den Mut gehabt, seine sichere Stelle bei der Versicherung als Sekretär zu kündigen und als freier Schriftsteller zu leben. Das ist auch wirklich ein Sprung. Also man verdient sich ja dann als Freier tatsächlich nicht alles automatisch. Also das war schon, glaube ich, wirklich ein großer Schritt für ihn. Zeitgleich schlitterte dann aber seine Ehe in die Krise. Er hat Paula betrogen mit der jüdisch-deutschen Kunstförderin Ida Auerbach. Die beiden, sie war ebenfalls verheiratet, haben eine ganz leidenschaftliche Beziehung geführt. Und irgendwann haben sie sich dann auch wirklich füreinander entschieden, sind dann zu Reisen quer durch Europa aufgebrochen und haben dann auch tatsächlich, nachdem ihre beiden Ehepartner in die Trennung und in die Scheidung eingewilligt haben, 1901 in London geheiratet. Sind nach Hamburg gezogen. Dort hat er dann weitergearbeitet, einen Roman geschrieben und wiederum in Blankenese das Kulturleben an sich gezogen und einen großen Salon geführt. Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Max Liebermann, unglaubliche Namen, haben in dieser Villa sich die Klinke in die Hand gegeben. Dann natürlich Erster Weltkrieg, auch darüber immer wieder, haben wir öfter mal gesprochen. Man hört plötzlich nationale Töne bei Demel, das ist ein bisschen erschreckend, aber eben auch nicht singulär. Er hat sich dann sogar mit freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Aber natürlich, wie so viele, ist er dann zwei Jahre später völlig verstört zurückgekehrt. Also die Bilder, die sich ihm da geboten haben, 14 bis 16, waren entsetzlich. Und 1920 starb er dann in Blankenese in seiner Villa an einer Venenentzündung. Sozusagen eine Spätfolge seiner Verletzungen im Krieg. Sein Ruhm ist merkwürdigerweise schnell verblasst, obwohl seine Gedichte, wie ich finde, wirklich wunderbar sind, auch sprachlich herrlich. Und heute, peu à peu, werden sie auch wieder entdeckt, wie ich finde. Absolut zu Recht, oder?
Völlig. Wunderbares Stück.
Ich finde, mitgebracht von ihm habe ich das Stück Ernte, und es stammt aus dem Gedichtband Weib und Welt. Der Gedichtband ist übrigens wirklich wunderbar zu lesen, von 1896. Und Weib und Welt.
Aus dem haben wir schon mal ein anderes Gedicht zitiert. Es klingt ein bisschen wie so eine Wagnersche Dichtung.
Ja, in der Tat.
Weib und Welt. Wollen wir Wagner?
Ja, in der Tat. Genau, ganz genau. Und es sind auch wirklich manche suffisante Geschichten da zu finden. Also ich finde ihn ganz toll. Und daraus hören wir jetzt das Gedicht
ja.
Ernte. Mhm. In diesem Jahr verlor ich einen Freund. Hier unterm Nussbaum sprachen wir uns aus. Das Laub wird gelb. Es wartet auf den Wind. Ist das der Schluss? Hier unterm Nussbaum gab mir eine Frau in diesem Jahr errötend ihre Hand. Still weht ein Blatt und tropft ins welke Gras. Ist das der Schluss? In diesem Jahr, vor meine Füße fällt ein dumpfer Schlag zu Boden und zerplatzt und aus der Kapsel rollt die raue Frucht. Das ist der Schluss. Richard Degel.
Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. In, auch nochmal im Klang. Ich mag das sehr gerne, dieses Erntegedicht, das so überraschend, also das mich überrascht hat, weil die Überschrift mir was anderes versprochen hat, als was da passiert.
Ja, mich auch, genau. Also das ist mit ein Grund, warum ich darauf überhaupt aufmerksam geworden bin. Also ich bin so ein bisschen durch die Reihen gegangen, habe so überlegt, was könnte man jetzt nehmen, was passt jetzt im Moment, ist ja auch, gut, die Erntezeit ist jetzt fast vorbei, aber so ein bisschen sieht man sie ja noch, die Traktoren über die Lande fahren und man fährt ja selber, also ich werde jetzt meine Äpfel zur Most bringen, solche Geschichten. Und dann fiel mir das in wirklich, ja, wie die Frucht, die zu Boden fällt, so ein bisschen in den Schoß. Und ich dachte, ja, das trifft es auch, ja. Das irgendwie ist es das, was ich im Moment auch empfinde. Und ganz großartig, es sind ja drei Strophen. Und wunderbar ist, wenn man es dann geschrieben vor sich sehen würde, deswegen sage ich es hier, jeweils immer der letzte Vers. Und das ist jeweils immer groß geschrieben, auch im Original. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut von 1896. Mhm. Das ist groß geschrieben. Ist das der Schluss? Zweimal als Frage und dann zum Schluss als Aussage. Das ist schon, das finde ich schon sehr richtig schön. Wir können jetzt ja mal in die einzelnen Strophen hineingehen, was da eigentlich drin ist.
Ja. Mhm. Also diese Schlusszeile der Strophe, auch mit dieser Rechtschreibvariante, aber alleine jetzt nur vom Klangwert, diese verkürzte Frage, ansonsten rollen die Zeilen sich ja schön aus und entwickeln Bilder. Hier unterm Nussbaum sprachen wir uns aus und dann diese verkürzte Frage, ist das der Schluss? Mhm. Wie abgehackt, wie einfach irritiert, diesem Bild nachgefragt. Und was hat das zu bedeuten? Was ist hier zu Ende gegangen? Ist das der Schluss? In der ersten Strophe, lass uns die mal durchgehen. Die Geschichte von dem Freund.
Genau. Und was ich so wunderbar finde, ist auch der Tempuswechsel. Also in den ersten beiden Zeilen bleibt er in der Vergangenheit. In diesem Jahr verlor ich einen Freund. Das ist geschehen, hier unterm Nussbaum sprachen wir uns aus. Und plötzlich wechselt es ins Hier und Jetzt. Also er steht da und sinnt darüber nach und sieht dann plötzlich um sich rum, das Laub wird gelb, es wartet auf den Wind. Es ist ein Gedanke, den er hat an seinen Freund, mit dem er sich aussprach, irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Und jetzt steht er wieder an dieser Stelle und hat diesen Gedanken, während er um sich herum wahrnimmt, was passiert. Das Laub wird gelb, es wartet auf den Wind. Und dann die Frage, ist das der Schluss? Ist das der Schluss, wenn ich einen Freund verlor?
Ja. Als ich es das erste Mal las, wehte mich eine besondere Abschiedlichkeit an, nämlich ich dachte, der Freund ist verstorben. Das wird dem Text, glaube ich, nicht gerecht.
Glaube ich auch.
Wenn also diese entscheidende Aussprache in der zweiten Zeile benannt ist, dann muss nach dieser Aussprache die Freundschaft zerbrochen sein.
Glaube ich auch, genau.
So würde ich das vermuten. Und das ist, finde ich, ein kostbares, ein seltenes lyrisches Motiv. Eher würde es, also deswegen bin ich ja auch drauf reingefallen, diese tiefe existenzielle Spur nehmen, also der ist nur gestorben und ich muss dem damit zurechtkommen. Aber hier ist eine Freundschaft zerbrochen und das ist natürlich auch eine Strophe wert. Die dritte Zeile, ich will die nochmal mir unterstreichen, das Laub wird gelb, es wartet auf den Wind. Wir werden als zweites Gedicht ja einen Haiku hören. Mhm. Und ich finde, diese Zeile hat Haiku-Qualität. Das Laub wird gelb, es wartet auf den Wind. Also nicht jetzt in dem numerischen Sinn, da komme ich später noch drauf. Aber von der Art, mit Tusche,
wunderbar,
mit schwarzer Tusche so ein Bild zu malen. In der zweiten Strophe ebenso still weht das Blatt und tropft ins welke Gras. Und das reicht eigentlich. Diese Zeilen alleine sind so voller Poesie.
Finde ich auch, so wunderschön. Und sie sind, und es ist, ich finde, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Herbst ist für mich auch wirklich eine Zeit, in der ich sehr, sehr gerne durch die Wälder gehe oder dorthin gehe, wo Bäume sind und ihnen zuschaue, wie sie ihre Farbe verändern oder den Blättern zuschaue, wie sie ihre Farbe verändern und wo man diese Veränderung so absolut wahrnimmt und gleichzeitig anfängt durch die, ich weiß nicht, ob es durch die Gerüche oder diese Wahrnehmung ist, tatsächlich auch anfängt nachzudenken. Also der Herbst ist wirklich für mich eine Transformationszeit und eine Zeit, seine Gedanken stärker schweifen zu lassen. Und das hat er hier so wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er die Ereignisse nochmal Revue passieren lässt in den ersten beiden Strophen, die in seinem Leben oder in diesem Jahr, sagen wir mal so, in diesem Jahr eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Ja, und das ist das die verlorene Freundschaft offensichtlich gewesen. In der zweiten Strophe hier unterm Nussbaum gab mir eine Frau in diesem Jahr errötend ihre Hand. Da ist was angefangen, da hat was begonnen. Ja, das eine hat geendet, da beginnt etwas, was auch große
Wobei, who knows?
Who knows, wissen, ja, oder auch nicht, also wir, genau.
Wir wissen eigentlich nur von dieser...
In der Tat.
Diesem magischen Moment, dieser Berührung und dem Erröten der Frau still, weil danach geht's weiter, still weht das Blatt und tropft ins welke Gras. Also... Das hält es für mich völlig offen.
Ja, in der Tat. Ja,
ob daraus was Schönes geworden ist, ein neues Kapitel sich aufschlägt oder das nur eine Millisekunde der Erfüllung war in dem.
Genau, aber offensichtlich dann doch so wichtig, dass sie ihm in dem Moment, in dem er da gerade ist, in den Sinn kommt.
Also sie absolut, sind,
genau,
natürlich.
Genau, also, ja, genau. Aber es war vollkommen recht, was daraus wird, weiß man nicht.
Ein Magic Moment, aber ihm schließt an, dass ein Blatt fällt und die Frage kommt, ist das der Schluss? Also das ist ein unausgesungenes Lied.
Genau. Genau wie übrigens auch, natürlich, genau, auf die Freundschaft. Ist das der Schluss auch mit Fragezeichen? Oder kommen wir vielleicht wieder zusammen? Was bedeutet das? Ja. Mhm. Und dann.
Und die dritte Strophe nimmt das Motiv auf in diesem Jahr. Das kommt ja in jeder Strophe vor, von dem Freund, von der Frau, in diesem Jahr. Punkt, Punkt, Punkt. Das läuft so aus, diese Phrase. Und dann passiert ein herbstlicher, dumpfer Schlag erzählt.
Ja, genau. Hm. Und dann ist er sofort im Hier und Jetzt. Ja, also in diesem Jahr, Punkt, 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 da könnte sich ein Gedanke anschließen. Und dann ist er vor meine Füße fällt, also ist er im Präsens, zack. Und du bist genau dabei, wir erleben das alle, egal was es ist, ob es Kastanien sind, weiß der Fuchs, was jetzt gerade alles als fruchtreif vom Baum fallen kann. Und das finde ich so groß. Das ist der Schluss. Plötzlich wird ihm klar, dieser Moment, wo etwas gereift ist, zu Boden fällt, aufbricht, eine Frucht herauskommt und damit ja auch sozusagen wieder neues Leben verspricht oder für mich steht das ja sehr sinnbildlich für etwas, was zu Ende ist, nämlich diese gereifte Frucht, aber sie trägt ja gleichzeitig in sich auch das Potenzial für etwas Neues. Das finde ich so großartig.
Das stimmt. Ja. Die Kastanie würde ich mal ausschließen.
Ja, wegen der rauen Frucht.
Komme ich hier gerade mit ja, HSU dritte Klasse, weil raue Frucht und ich habe gerade Kastanien aufgesammelt und die sind ja so geschmeidig, weich, gehören ja ab jetzt für die nächsten Wochen in meine
Hosentasche, ne?
Jackentasche, wenn ich draußen bin, habe ich die immer so als Schmeichel in der Hand. Ich finde trotzdem, ich würde das gerne mit dir nochmal angucken, weil die Sprache sehr besonders ist. Also es steht nicht da, vor meine Füße fällt mit dumpfen Schlag eine Nuss auf dem Boden, sondern hier steht, vor meine Füße fällt ein dumpfer Schlag zu Boden. Mhm. Also das Aufschlagen ist eigentlich das Ereignis, das aber hier die Form eines Gegenstandes kriegt. Also es wäre der Schlag, der zu Boden fällt und zerplatzt. Aber es ist eben eine harte Schale, die dort fällt und aus der Kapsel rollt die raue Frucht. Das ist alles sehr verheißungsvoll, was da passiert. Ja. In diesem, wie du sagst, in dieser Transformationszeit des Herbstes, da entsteht neues Leben. Das ist der Schluss.
Das ist der Schluss, ja.
Heißt es, und in dieser rauen Frucht liegt ein Anfang.
Genau, ich ernte im Herbst das, was ich gesät habe, und sehe gleichzeitig wieder das, was ich irgendwann wieder ernten kann. Und das ist so, also das wird mir so klar, in dieser Strophe ist mir das nochmal so bewusst geworden, ja, und Er hat diesem Erntebild mit diesen drei Strophen, mit der Idee, ich denke über etwas nach, was ich in diesem Jahr Besonderes erlebt habe, nehme wahr um mich herum, was passiert, und plötzlich sehe ich, wie das zusammenpasst, ja, oder zumindest wie es weitergehen könnte, sagen wir mal so. Das finde ich so schön. Ja. Das hat mir an diesem Gedicht, weil der Herbst ja oft so und auch der Winter so oft etwas Bedrohliches hat und sowas Endzeitliches, und das hat, finde ich, hier überhaupt nicht. Im Gegenteil, das macht mir richtig Mut und noch mehr Lust, rauszugehen und das wahrzunehmen, was er da wahrgenommen hat.
Ja. Ganz, ganz schön. Ein wunderbares ein besonderes Erntegedicht. Ja. Also es ist nicht, von Ribbacks gelbe Birnen und wir pflügen und wir streuen, sondern das ist eine sehr innerliche Erntebewegung.
Es passiert nicht viel, er steht die ganze Zeit unter diesem Nussbaum. Und die raue Frucht ist natürlich die Nuss, also die Walnuss, klar. Punkt.
Sehr schön.
Ja, finde ich auch.
Sehr schön. Ich stelle dazu einen Text aus dem Hohelied, da haben wir schon die ein oder andere Blüte raus gepflückt, dieses wunderbare, lebenssatte Liebeslied, das auf wunderbare Weise in die Bibel reingeraten ist, ein hochsinnlich erotisches Schriftstück, wo sich zwei anschmachten und dir ist natürlich klar, warum nun dieses hier sein muss. Ich lese es einmal vor. Der Feigenbaum, schon reifend seine Früchte und die Reben in Blüte verbreiten Duft. Das ist aus Hohelied Kapitel 2, Vers 13. Für mich die Anknüpfung zu dieser errötenden Frau und dieser Liebe, die dort aufflackert oder auflebt und die Reben, die Duft verbreiten in Blüte und die Reife und die, also das ist alles sehr satt und sinnlich in dieser Übersetzung. Ich mag die Übersetzung sehr. Es ist aus einer alten Übersetzung von 1899, also nur 3 Jahre vorbeigeschossen am Jahr, an dem Richard Demel geschrieben hat, also genau aus der aus demselben geschichtlichen Atem.
Ja, sehr schön. Ja, es unterstreicht nochmal dieses Verheißungsvolle des Erntegedichts von Demel, finde ich.
Ich finde das sehr gerne.
In diesem Jahr verlor ich einen Freund. Hier unterm Nussbaum sprachen wir uns aus. Das Laub wird gelb. Es wartet auf den Wind. Ist das der Schluss? Hier unterm Nussbaum gab mir eine Frau in diesem Jahr errötend ihre Hand. Still weht ein Blatt und tropft ins welke Gras. Ist das der Schluss? In diesem Jahr vor meine Füße fällt ein dumpfer Schlag zu Boden und zerplatzt. Und aus der Kapsel rollt die raue Frucht. Das ist der Schluss. Richard Demel.
Wunderschön, vielen Dank. Und du hast es auch so schön gelesen. Und da wird mir doch ganz warm.
Schön.
An diesem nassgrauen
Tag, ja. Schön.
Oktobertag hier. So, ich habe das von dir geschickt bekommen und habe dazu ein bisschen geblättert. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt's ein Haiku von Shiki. Mit vollem Namen Masaoka Shiki. Glaube ich, spricht er sich aus. Ich bin da nicht so ganz sicher.
Ich auch nicht, gehört, möchte ich direkt mal sagen. Also ich kann dich auch nicht verbessern. Ich weiß es nicht.
Gehört aber sozusagen zur Grundbewegung mit solchen Texten, denn die japanischen Haikus sind wirklich eine komplett andere Welt, eine ganz andere Kulturwelt, eine ganz andere Lebenswelt, eine ganz andere Art zu schreiben und zu dichten. Und das heißt, ich weiß nicht nur, wie man Shiki richtig ausspricht, sondern ich taste mich hier auch wirklich von ferne an diesen Text ran, den ich aber sehr mag und ich finde, der gehört hier schön hin.
Unbedingt.
Shiki ist einer der vier großen Meister des Haiku und wir haben ja schon einige Haikus hier bei uns gehabt.
Du hast einige Haikus hier gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal einen mitgebracht habe.
Nö, aber das ist jetzt hier kollektiver Besitz von uns beiden. Also in unserem Podcast sind schon manche Haikus erklungen, aber noch keiner von Shiki. Und er ist der letzte der vier großen Meister und auch der letzte große Theoretiker des Haiku. 1869 geboren, also ein Zeitgenosse von Demel. 1902 ist er gestorben in Tokio und versteht sich selbst als Nachfolger von Buson, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Basho, Buson und Issa sind die drei anderen. Und von Issa haben wir das letzte Haiku hier an diesem kleinen, feinen Lyrik-Podcast gehört. Erst Shiki ist Dichter, Schriftsteller, Literaturkritiker, Essayist gewesen. Stammt aus einer kulturell hochbewanderten Familie mit einem bewegten Lebensweg. Vater stirbt früh, dann ist der Großvater für ihn verantwortlich, stirbt auch bald. Aber er wird dann in dieser Kulturwelt aufgefangen, an Internatsschulen ausgebildet, mit 11 das erste Gedicht, mit 15 das erste Haiku. Das Haiku oder der Haiku, ich glaube, das ist so ähnlich wie Nutella, das lassen wir hier mal schweben. Was das Richtige, der richtige Artikel betrifft. Nach dem Studium ist er unter anderem auch Korrespondent gewesen, Berichterstatter im ersten japanisch-chinesischen Krieg, ist passionierter Baseballspieler gewesen. Ach. Baseball kam neu nach Japan und er war sofort entflammt und hat es bis zu seiner Erkrankung ganz wild betrieben. Er litt dann den Bluthusten.
Oh jo.
Und dann war es mit Baseball vorbei und auch mit einigen anderen. Shiki ist ein Künstlername, den er sich selbst gegeben hat, heißt auf Deutsch der Gackelkuckuck. Und der Gackelkuckuck in der japanischen Kultur ist einer, der singt, bis er Blut spuckt. Das hat er sich selbst gegeben mit 20. Diesen Namen über Masaoka Shiki gibt es noch viele weitere Pseudonyme und Künstlernamen. Er selbst hat aufgelistet über 100 Namen, die zu ihm gehören.
Wow.
Das ist, glaube ich, auch eher ein japanisches Ereignis. Also bei uns kommen wir dann ja mal auf 3 Pseudonyme oder so.
Ja, ja, aber gut, aber Pessoa zum Beispiel hat ja auch ganz viele gehabt. Ja, ja, in der Tat, aber es ist eher, also so viele, das ist eher
tatsächlich. Über 100 bei einem Dichter, der 34 Jahre alt geworden ist. Im Jahr 1901, ich will dir einfach nochmal sagen, also der hat erhebliche Wirkung auch zu Lebzeiten gehabt und vor allen Dingen danach. Und Gedichtbände veröffentlicht 1901 mit dem wunderschönen Namen Ein Tropfen Tusche. Ja. Oder Skizze eines Liegenden. Und dann 1902 in seinem Sterbejahr die 6 Füße eines Krankenlagers. Mhm. Und dann ist er im September 1902 an der Tuberkulose verstorben. 7 Jahre war er schwer krank. Hat also ein Haiku gedichtet, also viele Haikus gedichtet, aber einen davon stelle ich vor. Und ich will noch mal ein bisschen was über diese Form sagen. Es gibt ein paar Regeln über das Haiku-Dichten. Und eins davon ist, dass ein Naturgegenstand dort verwendet sein soll, aber von jeder Regel gibt es eine Ausnahme. Und hier ist es kein Gegenstand, sondern eine Natur-Jahreszeit. Jahreszeiten sind ein großes Thema in den Haikus. Und man könnte ja sagen, die Erfahrungen von Jahreszeiten sind sozusagen die konkrete, der konkrete Naturbezug eines Menschen. Mhm. Also nie fühlen wir Natur so intensiv wie im Wechsel der Zeiten. Du sagst, es ist eine Transformationszeit jetzt, der Herbst. Der Herbst ist das zentrale und Lieblingsmotiv aller Haiku-Dichter. In seiner Begrenztheit und der Ungewissheit und der Todesahnung und diesem Abschiedsgefühl und einer Melancholie. Ich habe mich gefragt, ob nicht auch die europäische Lyrik den Herbst zur Lieblingsjahreszeit wählen würde, müssten wir mal eine Umfrage stellen.
Er hält auf jeden Fall viel bereit, wie wir jetzt auch vorhin schon gesehen haben.
So. Haikus haben eine bestimmte formale Struktur. 17 Silben, 7 Worte in 3 Wortgruppen zusammengefügt. Das ist die Kunstform des Haikus. Und also 17 heißt dann 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Ein unglaublich strenges, formales Gerüst. Und in dieser Strenge schreibt der Haiku-Theoretiker Shiki, die Endlichkeit des Haikus gibt es nur in einem einzigen Bezug. Nämlich in der mathematisch-statistischen Endlichkeit der Silbenfolge eines japanischen Silbenalphabets. Also japanisches Silbenalphabet und wie du diese Silben statistisch maximal verbinden kannst. Das gibt den endlichen Rahmen von Haikus. Ansonsten ist es unendlich.
Unglaublich.
Und das finde ich sehr bemerkenswert, ja. Weil es sich davon dann doch ganz stark unterscheidet von dem, was wir in der europäischen Lyrik kennen. Es gibt keine andere Form der Begrenzung. Und Begrenzung ist bei uns in unserer Tradition, glaube ich, schon viel stärker gegeben. Also ich denke an den Klassizismus, ich denke an die Formenregeln, die das lyrische Schaffen immer wieder in bestimmte Formen gießen. Die Haiku-Kunst ist irgendwie so ein menschliches Urereignis und so eine ein getroffener Punkt, wie es vielleicht sonst nur so in religiösen Erfahrungen sich ereignet. Wobei der Haiku nicht,
dass du das so siehst.
Sich nicht religiös versteht, aber doch irgendwie auch immer mit Zen in Verbindung gebracht wird und so weiter. Aber egal. Ich erlebe das als ein sehr existenzielles und gleichzeitig sehr spielerisches Sprachereignis.
Unglaublich mal sehen, konzentriert auf jeden Fall. Wirklich
ob das hier auch aufgeht. Bei diesen Worten, die tatsächlich auch, also es sind ja auch 7 Worte, allerdings nicht in 17 Silben, sondern in der deutschen Übersetzung, die ich unglaublich gelungen finde von Dieter Krüsche, in 10 Silben. Macht nichts. Hört mal zu. Ich gehe und du bleibst. Zwiefacher Herbst. Ich gehe und du bleibst. Zwiefacher Herbst. Von Schicki.
Wann? Also ich höre es auch unglaublich gerne. Ich habe es auch sehr, sehr gern gelesen, muss ich sagen. Ich habe ja mit den Haikus am Anfang ein wenig gefremdelt und finde jetzt diese Konzentriertheit, ich klang so bemerkenswert. Sag du, warum du gerade dieses jetzt zum Demel gestellt hast?
Also der Einstieg ist natürlich eine Stichwortassoziation. Hier kommt das Wort Herbst auch vor. Oder also Stichwort, das Demel-Gedicht hat eine Herbststimmung und hier ist es aufgegriffen und gleichzeitig so existenzialisiert, so vergrundsätzlicht. Hier geht es dann eben nicht um einen jahreszeitlichen Herbstwind, sondern um die Grunderfahrung von Trennung oder von Abschied und in der ungewöhnlichen Form, dass das lyrische Ich geht und das lyrische Du bleibt. Also ich finde, das ist die Überraschung des Textes. Naheliegender oder vielleicht dann auch trivialer wäre, du gehst weg und ich bleib und das macht mich traurig. So. Aber nein, ich gehe, du bleibst. Und in dieser Beschreibung von Bewegung, die auseinanderführt, gibt es 2 Herbstmomente. Also in dem Gehen und in dem Bleiben. Und in dem dabei nicht zusammen sein.
Ja, genau.
Also wie man viel und ich habe jetzt nur mal meine ersten Gedanken hier dazu gelegt, in diesen wenigen Worten so viel Bild zu machen, so viel Gefühl, so viel Erfahrung und ich finde, es passt so schön zu diesem Buchtitel von Schicki, ein Tropfen Tusche.
Ja, absolut. Es ist absolut stimmig und es passt alles wunderbar. Passt übrigens auch zu diesem Demel-Gedicht, der er bringt wirklich den Demel damit auf den Punkt, der sich genau über das Gedanken zu machen scheint, was bleibt, was geht, was kommt. Und ich finde in diesem Schicki-Gedicht ja eben bei diesem ich gehe, du bleibst. Das ist eine Abschiedsszene, überhaupt keine Frage. Aber es ist in diesem du bleibst, finde ich auch etwas fast ich weiß gar nicht warum, aber auch was Tröstliches, ja. Also da bleibt etwas. Da ist eine gewisse Kontinuität, ja. Die und das ist genau das, was den Herbst auf den Punkt bringt, wie der dumpfe Schlag vor mir auf dem Boden und die Tatsache, dass etwas geht und etwas bleibt und darauf kann man sich auch verlassen, ja, weißt du? Also es hat auf der einen Seite etwas Abschiedliches, etwas Trauriges, aber auf der anderen Seite auch was unglaublich Tröstliches. Vielleicht einfach nur in dem Wort bleiben. Und das finde ich so schön.
Das stimmt. Also es ist eben auch ein Halten von etwas oder ein Bewahren in etwas. Und dieses Gehen das kann auch, also mir fällt jetzt so ein, muss sie denn aus dem Städel hin? Also so ein Aufbruch, vielleicht ist er gar nicht gewollt, ist er gar nicht schön, aber er ist nötig, er passiert jetzt und dass du bleibst.
Ja, und vielleicht ist der Aufbruch auch gar nicht so schlimm. Also vielleicht muss man gehen, aber die Gewissheit, dass da jemand bleibt, ja, zu dem ich möglicherweise wieder zurückkommen kann, ne? Das ist ja, das schwingt da ja auch kann ja durchaus auch mitschwingen, weißt du?
Genau.
Ja, also es bleibt ja völlig offen. Aber das Bleiben, das schlägt so Wurzeln, ja, weißt du?
Das stimmt.
Und das finde ich so wunderbar.
Und das macht dann die dritte Strophe rund, weil das Ich gehe ein Herbst ist und du bleibst ist auch ein Herbst. Also diese Gleichzeitigkeit einer ungleichen Bewegung ist zwiefacher Herbst. Ja, und
wunderbar ist das.
Wie in allen Gedichten, aber hier in dieser ganz gedrängten Form, es bleibt ganz viel Raum für eigene Empfindungen, für eigenes Anknüpfen an Lebenserfahrung und an Sehnsucht, Wunsch und so weiter. Hm. Du hast ein Bibelwort dazu, ein Psalmwort.
Ich habe ein Psalmwort gefunden, ja, weil ich mich bei dem Bleiben so sicher gefühlt habe, weißt du? Und ich bin an den Psalm 18 geraten, hätte ich fast gesagt, weil für mich das so ein ganz kraftvoller Psalm ist und mir
ist er.
Ja, und mir zeigt, da ist jemand an meiner Seite. Und das schwingt für mich in diesem Heiko von Schicki mit, dieses Gefühl, ich gehe, aber in der Gewissheit, dass du bleibst.
Ja.
In meinen Gedanken, an meiner Seite. Du bleibst als Heimat, zu der ich möglicherweise zurück. Also so habe ich das für mich gelesen und habe dann eben das Psalmwort dazu gestellt aus dem Psalm 18, 33 bis 37. Gott rüstet mich mit Kraft und macht meinen Weg ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinem Schritt weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Ich gehe in der Gewissheit, dass du bei mir bist. Das ist für mich dieses Psalmwort.
Das ist sehr schön. Also da wird das, ich gehe ein Gehen unter dem Segen.
Ja, genau.
Und darin steckt dann ganz viel Trost und Kraft und können wir gut haben.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Besonders ist, dass das Bibelwort in der Länge das Ausgangsgedicht um das Zehnfache übersteigt.
In der Tat. Aber das ist ehrlich gesagt bei 7 Worten auch kaum anders zu lösen. Ja, aber
sehr schön.
Uns doch
vielen
bitte
Dank.
Dazu. Sehr gerne.
Vielen Dank für dieses für diese Weite, die da drin steht. Ich lese noch mal.
Ja, bitte.
Ich gehe und du bleibst. Zwiefacher Herbst. Von Schicki.
Mit diesen schönen Worten, oder? Können wir jetzt, ich hätte fast gesagt, in den Feierabend gehen, aber können wir jetzt darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Das letzte Mal haben wir viel Post bekommen. Wir bedanken uns, versuchen alles zu beantworten immer.
Ja, wir hängen ein bisschen hinterher, weil wir gerade überwältigt sind von eurer Reaktion. Vielen Dank dafür. Auch mal ein kritisches Wort, ein Hinweis, tut uns gut,
ja.
Schiebt uns wieder nach vorne und ganz viel Ermutigung und ihr füttert ja auch unsere Seele.
Absolut.
Durch die Mails. Danke euch und nächste Woche mehr. Das ist dann die 135.
Genau, die machen wir voll. Wir freuen uns und bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.